Diese Folge des Fliegermagazins Safety Talks wird präsentiert von FLAM, dem praktischen Kollisionswarnsystem.
Jetzt im Fliegermagazin-Podcast. Neues Flugzeug, neue Avionik. Wie können Piloten sinnvoll lernen? Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert vom Fliegermagazin und mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de/heft. In dieser Folge des Fliegermagazin-Podcasts haben wir eine Podiumsdiskussion von der Aero 2025 mitgebracht, in der es um das Thema geht, wie sich Piloten einer neuen Avionik oder einem neuen Flugzeug nähern können und dabei besonders sicher vorgehen. Wir haben mit interessanten Gesprächspartnern darüber gesprochen. Hier ist der Mitschnitt.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podiumsdiskussion, wo wir ein bisschen darüber reden wollen, wie man sich neuem Equipment, neuer Avionik und auch einem neuen Flugzeug sicher nähern kann. Und dazu habe ich mir gleich 5 Experten ausgesucht, die hier aufs Podium kommen und mit denen wir darüber reden wollen. Und das ist Ladies First Lisa Zosel von JMB Aircraft Germany. Dann der Fabian Kienzle von Garmin. Patrick Lienhardt von Flysto.net, Tilman Nebelung von der AOPA Germany und Tim Preußer von Flugtraining Aschaffenburg, einer Flugschule sehr nahe Frankfurt.
Du willst nicht nur fliegen, sondern auch sicher ankommen? Dann brauchst du das neue Power Flam Flex. Das System vereint modernste Kollisionswarnung mit smarter Technologie, egal ob im Segler, Motorflieger oder ultraleicht. Mit Wi-Fi und Bluetooth ist Flex kinderleicht zu bedienen und sofort einsatzbereit. Es verbindet sich nahtlos mit deiner Navigations-App und zeigt dir den Verkehr direkt auf deinem Display an. Reagieren, bevor es zu spät ist. Das ist das neue PowerFlam Flex. Mehr Infos findest du unter www.flam.com. www.flam.com.
Was habe ich mir gedacht bei diesem Thema? Ich finde, es gibt immer so zwei Extreme, zumindest in meiner Flugerfahrungswelt. Das eine ist, dass man sich sehr gründlich mit einem neuen Flugzeug, mit einer neuen Avionik beschäftigt, so wie es zum Beispiel der Flugzeughersteller Cirrus macht, der ein intensives Trainingsprogramm und Transition Training richtig formalisiert anbietet, fast schon wie ein Type Rating. Wir werden darüber reden noch ein bisschen. Und das andere Extrem ist, so ein Vereinsvorstand älterer Bauart womöglich, der halt alle möglichen Regeln für Flugzeuge und Avionik erlässt, die weit über das hinausgehen, was einem normalen PPL-Inhaber so zugemutet wird und was dann vielleicht schon so ein bisschen unsinnig restriktiv ist. Und irgendwo zwischen diesen beiden Extremen wollen wir diskutieren. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Tim, fangen wir mit dir an. Du bist ja viel in der Cirrus-Welt zu Hause. Was zeichnet die Flugzeuge da aus und deren Training? Also das ist Festfahrwerks, ein Mod mit, ja gut, die hat ordentlich Power, aber es ist halt ein Festfahrwerksflugzeug, eigentlich ja nichts Besonderes, Verstellpropeller, noch nicht mal so richtig Verstellpropeller. Und dann sagt der Hersteller, du machst bitte, wenn es nach uns geht, ein 3-tägiges Transition Training, nur um VFR damit fliegen zu dürfen. Zu viel, ja. Zu wenig, genau richtig?
Genau richtig. Und ich würde mal Folgendes vorweg reinbringen. Wir machen ja, oder ich mache auch Trainings für andere. Ich mache auch Klassenberechtigungen für Turbinen beispielsweise. Ob das eine PR46 ist oder, was weiß ich, eine Cessna SET Extra 500. So, dort haben wir entweder von den Herstellern selber über so ein OMB oder vom den entsprechenden Behörden ein klares Ausbildungsprogramm vorgegeben. Manchmal kann man das als Flugschule auch selber formulieren, aber es muss halt inhaltsreich sein, es muss klar sein. Und was der Hersteller Cirrus gemacht hat, ist im Grunde genommen, das zu adaptieren, zu sagen, für unsere Flugzeuge stellen wir dies in den Vordergrund. Da gibt's Theorie, da gibt's Videos, da gibt's praktische Ausbildung in dem Flugzeug. Und die 3 Tage sind nicht unbedingt 3 Tage. Ich sage das mal ganz simpel, ich hatte neulich jemanden, der fliegt als Co-Pilot auf einem A320 und kommt in das Flugzeug rein und sagt, ach, sieht ja aus wie auf der Arbeit. So, das war sein Spruch und mit dem bin ich in 2 Tagen durch gewesen. Und dann gibt's andere, die brauchen vielleicht 4 oder 5 Tage. Also diese 3 Tage sind nicht in Stein gemeißelt, sondern die Kenntnisse oder die Erwartungen an die Kenntnisse und an die Fähigkeiten des Piloten. Und ich springe gleich mal in ein anderes Gebiet und da kann Fabian vielleicht auch was zu sagen. Jetzt habe ich einen anderen Kunden, der hat eine Muni Und was hat er? Er hat ein neues GTN 650. Und er ist instrument-rated. Und er ist eine Weile nicht geflogen. Und was mache ich mit ihm? Ich gehe mit ihm durch das Gerät hindurch, nicht durch sein Flugzeug. In diesem Fall, sein Flugzeug kennt er in- und auswendig. Von dem Gerät hat er keine Ahnung. Also erstmal Theorietraining, dann gehen wir in den Simulator. Ich habe einen Simulator, wo ein GTN 650 drin ist. Dann arbeiten wir. Und ich denke mal, so nach 10 Stunden wird er mit dem Gerät sicher umgehen können. Das Wichtigste ist also, sich einstellen auf den Kunden, auf seine Bedürfnisse und dann ihm ein maßgeschneidertes Training geben und nicht sagen, das sind 3 Tage oder es ist 1 Tag.
Nun ist ja, und Fabian, ich komme gleich zu dir vorher, aber zu Tillmann, der sowohl als AOPA-Vertreter als auch als Class Rating Instructor, glaube ich, vielleicht einen Blick drauf hat. Du kannst ja froh sein, Tim, dass der Kunde überhaupt bei dir war. Also er muss ja nicht. Sind wir zu leichtfertig als Piloten beim Umstieg auf neues Gerät, auf neue Flugzeuge? Sagen wir zu sehr, ja Herrgott, was kann das schon so Besonderes sein?
Ich denke, teilweise ist das auf jeden Fall zutreffend. Ne? Also klar, wir haben jetzt Flugzeugtypen, wie es gerade angesprochen wurde, wie zum Beispiel, nehmen wir nochmal die Cirrus, wo es halt ein sehr standardisiertes Programm gibt. Oder Lisa, bei euch, ihr macht das ja auch inzwischen. Aber es gibt halt auch viel Raum dazwischen, ne, wo neue Avionik verbaut wird. Das muss ja nicht immer ein kompletter Umbau des Panels sein. Das kann einfach mal sein, dass einfach nur ein Instrument ersetzt wird. Und da muss ich sagen, stelle ich jetzt persönlich schon fest, dass die Leute doch etwas nachlässig sind und dass man da auch ein Auge drauf haben muss, dass man sagt, hier, da muss man sich auch vernünftig mit auseinandersetzen. Und da bedarf es dann schon auch eines, ich sage jetzt mal, gewissen Schulungsrahmens einfach, damit das dann auch sinnvoll genutzt wird am Ende vom Tag. Und der Tim hat gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, den ich auch immer wieder sehe. Es bringt nichts, da irgendwie ein zu starres Programm zu haben, sondern man muss sich wirklich angucken und den Piloten angucken und den ganz individuell auf seinem Wissensstand, auf seinem Flugerfahrungsstand abholen und dann darauf eingehen. Das ist natürlich auch eine Herausforderung für eine Flugschule, gar keine Frage. Aber nur so macht das auch Sinn und nicht immer im Prinzip quasi mit der Gießkanne dann da loszulegen.
Aber es ist, und da komme ich zu dir, Fabian, und dann gleich danach zu Lisa. Es ist ja so ein bisschen eine Bringschuld der Piloten. Ne? Also ihr habt ja viele Eigner, die Nachrüstglas-Cockpits von euch in Flugzeuge einbauen und die kriegen dann ein sehr dickes und vergleichsweise schwer lesbares Handbuch. Und sich da ein Training zu holen, das ist dann schon deren, also die müssen das wollen, ne?
Ja, ich glaube, und erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich finde es eine ganz spannende Diskussionsrunde und ich sitze ja auch hier mit quasi 2 Hüten auf. Zum einen natürlich als Vertreter von einem Hardwarehersteller und wir sind natürlich glücklich und froh, dass unsere Produkte sehr gut angenommen werden. Und natürlich genau die besagten Umrüstungen, sei es entweder nur mal vom GNS auf ein GTN oder von gar nichts auf ein GTN oder dann aber auch natürlich größere Umrüstungen, wo dann auch ein EFIS mit dabei ist, also ein GI-275, ein G5, G500 oder G3X, egal, also größer. Wenn dann noch ein neuer Autopilot dazu kommt, es kommt halt mit jeder Komponente auch ein neuer Layer an Komplexität mit dazu. Und der zweite Hut, mit dem ich natürlich hier sitze, ich bin ja auch Class Rating Instructor und mache eben auch teilweise eben speziell auf die Garmin Avionik ausgerichtete Trainings für Kunden. Und diese Input Saturation, die der Kunde erfährt, wenn man ihn mit dem Gießkannenprinzip über die Avionik bringt, ist extrem. Also oftmals ist es tatsächlich so, dass nach wenigen Stunden einfach nichts mehr reinpasst. Und man darf ja eins nicht vergessen. Bei der neuen Avionik geht es ja nicht nur um die Bedienung des einzelnen Gerätes, sondern man hat ja sehr viel Setup-Arbeit, die man eigentlich erstmal von weg machen sollte. Setup im Gerät, wie konfiguriere ich das so, dass mir alles angezeigt wird, was ich sehen möchte? Aber noch einen Schritt vorher, welche Datenbanken brauche ich? Was benötige ich denn überhaupt, um das Gerät aktuell zu halten? Oftmals kommt man in einen Trainingsflieger rein, wo die Datenbanken zuletzt 2023 aktualisiert worden sind, aber der halt fröhlich IFA durch die Gegend fliegt und man sagt, wie machst du denn das eigentlich? Es ist da auch dann der Gesetzgeber, der reinkommt und der Gesetzgeber sagt natürlich, ich brauche jetzt mal aktuelle Datenbanken. Ja, wie mache ich denn das? Also da ist schon der erste Level an Komplexität, der da ist. Und eigentlich glauben wir als Hersteller, dass wir
eine relativ gute und übersichtliche Präsentation haben, was benötigt ist. Es ist über Webseiten relativ einfach auch zu erkennen, welche Datenbanken ich brauche. Und da ist es egal, wo ich die herbeziehe, aber ich muss sie mir kaufen. Und es gehört auch mit dazu wie Öl und Benzin. Das muss man als Fixkosten mit einkalkulieren, wenn man ein Flugzeug betreibt. Und ja, dann gibt's die zweite gesetzliche Vorgabe, dass wenn ich eigentlich ein EFIS habe, und ich weiß, es ist so ein bisschen ein zahnloser Tiger, muss ich aber eigentlich eine zusätzliche Familiarisierung haben. Und das gilt halt nur für ein EFIS erstmal. Da ist das GTN eigentlich davon ausgenommen, wenn man es technisch genau betrachtet. Und da, glaube ich, ist das Bewusstsein noch nicht da, dass was ist eigentlich ein Glascockpit? Ja? Jetzt stellt man sich die Frage, ein G5, das simpelste aller Geräte, ist ein EFIS. Da müsste ich eine Differenzschulung drauf machen, obwohl es mir, da kann ich kaum was einstellen, außer dem Baro-Setting und vielleicht die Helligkeit vom Display. Aber ein GTN brauche ich keine Schulung, vom Gesetzgeber gesehen. Und insofern ist es natürlich in der Verantwortung des Flugzeugeigners, sich bestmöglich darauf vorzubereiten. Aber das muss man auch wollen. Und das, was ich gesagt habe, die Input Saturation kommt ziemlich schnell.
Ja. Wir sprechen gleich nochmal über Unterschiedsschulungen und was da genau so vorgeschrieben ist und so weiter. Erstmal kommen wir zu Lisa Zosel von JMB Aircraft Germany. Und du verkaufst Ultraleichtflugzeuge und da gibt es eben genau diese Unterschiedsschulung nicht. Du verkaufst einerseits die VL3, die ein ziemlich heißes Gerät ist, nenne ich es mal. Die hat ein Einziehfahrwerk, die hat so einiges an Spielzeug. Meistens ist die Avionik komplex, also da vorne ist ein Glascockpit drin. Andererseits verkaufst du die Stampe, das ist ein Spornrad-Doppeldecker. Auch da möchte man ja vermutlich eher mal erstmal den Umgang damit lernen. Wie geht ihr das an? Also sind eure Kunden bereit, auch noch zu investieren zusätzlich zum Flugzeug in Training oder müsst ihr sie da eher überzeugen?
Absolut. Also sind alle bereit, sehr willentlich dieses Training anzugehen, ja, muss ich wirklich sagen. Aber ich sehe es tatsächlich auch wie ihr zwei, dass es wirklich abhängig davon gemacht werden muss, mit welcher Erfahrung kommt der Pilot zu uns. Also es gibt wirklich diejenigen, die sind vorher Cirrus geflogen und sind dort ja schon durch ein sehr ausgereiftes Programm durchgelaufen und dann kommt der andere und da will ich aber gar nicht so den Unterschied machen. Also es heißt jetzt nicht bloß, weil jemand ein PPL hat, dass der mit mehr oder besserer Erfahrung zu mir kommt. Ich habe auch Ultraleichtpiloten kennengelernt, die sind auch vielleicht nur in Anführungszeichen die C-42 geflogen, aber am Ende des Tages sind die mit sehr viel Fluggefühl zu mir gekommen, sodass das Transition Training gar nicht so lange gebraucht hat. Nichtsdestotrotz, alle kommen wirklich mit einem sehr Open Mind zu uns und wollen das Transition Training durchlaufen. Und ja, ich sehe das auch, klar, wir im Ultraleichtbereich, gerade weil wir das nicht brauchen, ja, und man muss ja sagen, wir kommen ja wirklich vom Rohrtuch bespannten Flugzeug und sind heute in der High-Performance-Klasse mit dabei, wie du gesagt hast, Thomas. Einziehfahrwerk, Verstellpropeller, die EFIS Garmin ist mit bei uns mit drin und. Da sind so viele Komponenten, an die man sich gewöhnen muss und sollte und da unterstützt natürlich ein Transition Training extrem, aber man kann dort wirklich nicht da einfach sagen, ja, okay, du musst jetzt die 3 Tage und dann bist du auch fertig. Ja, es gibt sicherlich die kommen zu uns und sagen, die sind nach einem Tag durch. Ja, die lasse ich dann auch nach Hause fliegen. Was will ich sie denn weiter quälen mit irgendwelchen theoretischen Grundlagen oder dergleichen, nur damit ich auf meine 3 Tage komme. Es gibt aber auch genauso, die brauchen eine Woche. Und das ist auch völlig legitim und das ist auch völlig in Ordnung so.
Ja. Patrick Lienern von Flysto. Nicht jeder hier im Publikum wird das kennen, was Flysto ist. Deshalb vielleicht erklärst du einmal kurz, was es ist und dann vielleicht auch, wie kann es einem helfen, sozusagen anzugucken, wie man eigentlich mit seinem Flugzeug umgeht und wie man besser wird darin, mit seinem Flugzeug umzugehen.
Sehr gerne. Lieber Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen für Flysto. Ich habe auch eine Perspektive als Fluglehrer und als Pilot. Ich glaube, zunächst einmal zu dem Thema neues Flugzeug und neue Avionik stimmen wir alle darin überein, dass man den Umgang mit einem neuen Flugzeug lernen muss und aufgrund der Digitalisierung, die auch in der Fliegerei passiert, muss man auch den Umgang mit neuer Avionik lernen. Die Frage ist halt jetzt, wie? Ja? Ich glaube, Garmin ist da eindeutig Vorreiter. Da gibt es CBT-Training, Simulatoren für iPad und Desktop-Geräte. Es gibt aber noch viele andere Tools und ich glaube, es ist für die Community in der allgemeinen Luftfahrt wichtig, sich da auch schlau zu machen, was gibt es eigentlich für Tools. Also es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, mit Fluglehrer etwas neu zu erlernen, sollte man machen, aber es gibt eben zum Beispiel auch Debriefing-Tools und flysto.net ist ein Software-Tool für Piloten, das erlaubt, Flüge noch einmal in Ruhe nachzufliegen, noch einmal zu erleben. Ist sehr stark gekoppelt an moderne Avionik, weil nur diese Avionik die entsprechenden Daten bereitstellt. Und wir sehen, dass sehr, sehr viele Pilotinnen, sehr viele Piloten eben solche Tools jetzt nutzen und dann ihre Flüge noch einmal komplett nacherleben können. Und es hilft natürlich auch bei den Erkenntnissen und sich da auch in der Bedienung von den Bedienkonzepten her nochmal schlau zu machen und zu verbessern.
Ja. Das heißt, man kann sich die Daten aus dem Glascockpit laden, auf eure Website hochladen und dann kriegt man eine sehr detaillierte Analyse. Also ich erinnere mich, ich habe es bei euch mal gemacht und dann hat er mir gesagt, naja, bei 25 Flügen warst du in der hinteren Flugkurve schon ein bisschen langsam, Freundchen. Und dann ich bin besser geworden.
Ja, ganz genau. Es ist flysto.net, man kann sich einen Account machen und man zieht dann einfach die Daten von der Avionik runter, Anleitungen für alle möglichen Avioniksysteme gibt es bei uns auf der Internetseite. Und dann sieht man seine Flüge da drinnen und wenn man zum Beispiel ein großes Thema Automation Management, ja, also wenn man jetzt einen Autopiloten hat, dann kann man auch sehen, welche Modi waren da aktiv. Ja. Oft vor 20 Jahren war das ein Airline-Thema, ja, was macht der Flieger denn jetzt schon wieder? Jetzt ist es auch ein General Aviation-Thema. Ja. Ja. Also einerseits haben wir den Vorteil, dass wir extrem gute, moderne und sehr leistungsstarke Systeme in unsere kleinen Flugzeuge reinkriegen. Andererseits haben wir jetzt auch verschiedene Bedienebenen, die wir verstehen können müssen. Ja.
Ja. Ich würde gern zwei Dinge ergänzen. Der eine Punkt ist, die Simulatoren, die wir heute haben, oder ich sage präziser, die Hardware, die wir heute kaufen können, um Simulatoren zu bauen, ist so toll geworden, dass ich in der Lage bin, ein Flugzeug wirklich in den wesentlichen Komponenten nachzuempfinden. Es kommt beispielsweise jemand zu mir und sagt, ich habe in meinem Flugzeug jetzt zwei i5 drin und ein GTN 650 und könnt ihr sowas darstellen? Das können wir tatsächlich darstellen. Mhm. Es kommt einer und sagt, ich habe aber ein Aspen da drin. Und in der Tat gibt's das Aspen als Simulator-Bauteil in Australien zu kaufen. Das ist ein bisschen teuer, macht nichts, haben wir gekauft. Und dann können wir eine solche Kombination zusammenstellen. Und es geht als Procedure-Trainer gar nicht darum, dass ich ein aerodynamisches Modell habe und dass ich eine tolle Sicht nach draußen habe. Alles gar nicht notwendig. Wenn ich die wesentlichen Komponenten im Cockpit zusammen habe, kann ich Avionik-Training machen.
Ja.
Aber, jetzt kommt ein Aber, das funktioniert super gut, wenn jemand persönlich etwas neu installiert hat. Und es funktioniert überhaupt nicht gut, wenn jemand ein gebrauchtes Flugzeug irgendwo gekauft hat und der ehemalige Besitzer ihm sagt, pass mal auf, ich fliege mit dir mal 3 Platzrunden, dann weißt du schon, wie es geht. Hier sind die Schlüssel, viel Glück.
Ja.
Und das ist eine Klientel, an die wir als Flugschulen oder Fluglehrer nur schwer herankommen. Das sind aber auch diejenigen, von denen man auch in deiner Zeitschrift ab und zu mal liest, hätte er doch nur gewusst, wie er das richtig machen soll, dann wäre das Unglück nicht passiert.
Ja.
Und insofern haben wir da, hat die Medaille zwei Seiten. Also im Neugeschäft, was Cirrus macht oder was ihr macht, super toll, großer Haken dran, ganz prima. Was Cirrus im Bereich des Embarks macht, auch der einzigste, der auch für gebrauchte Flugzeuge sowas anbietet. Aber insgesamt haben wir an der Stelle wirklich eine Achillesferse.
Ja, Lisa?
Wir haben jetzt mittlerweile auch sehr viele Versicherungsgesellschaften tatsächlich im Ultraleichtbereich, ja, weil eben im Ultraleicht das an sich nicht gefordert ist in Transition Training auf gewisse Dinge wie ein Einziehfahrwerk etc. Versicherungen fordern das jetzt mittlerweile von uns. Anfänglich war das tatsächlich so, dass man mir von mir verlangt hat, dass ich mit dem Kunden mindestens 15 Stunden und 50 Platzrunden fliege, wo ich gesagt habe, also 30 machen es bei dir jetzt auch, aber weil deine Versicherung sagt, 20 müssen wir noch, fliegen wir nochmal 20. Das war natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Teilweise ist das auch immer noch so bei manchen Versicherungen, aber viele Versicherungen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind jetzt auch darauf gegangen, dass sie gesagt haben, okay, du musst zumindest abzeichnen lassen von dem JMB-Hersteller, dass er dieses Transition-Training mit dir durchgegangen ist, dass er dich alleine fliegen lässt und dann hast du erst Versicherungsschutz. Wenn der Kunde das nicht nachweisen kann, dann würde im Falle eines Falles, ja, dass was passiert, was kaputt geht, eben die Versicherung nicht greifen. Ich glaube, das war bei uns auch in der Ultraleichtbranche nochmal so ein Schritt nach vorne, um die Leute dazu zu bringen, sich eben mit den Dingen nochmal intensiver zu beschäftigen.
Ja. Fabian.
Da würde ich kurz dran noch was dran anknüpfen. Ich finde es natürlich immer schwierig, und es liegt in der Natur unseres Geschäfts, dass wir natürlich Hürden abbauen wollen, sondern wir möchten eigentlich den Zugang erleichtern. Und es sollte ja nicht ein Zwang sein, sondern ein ich möchte es lernen. Und jetzt gehe ich davon natürlich aus, dass wenn ein Kunde ein neues Flugzeug kauft, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, dann kauft er das ja aus irgendwelchen Gründen, weil es die Performance hat, weil es seine Mission erfüllt, weil er gegebenenfalls sagt, das möchte ich so haben. Da geht es wahrscheinlich gar nicht so um die Avionik. Die ist manchmal tatsächlich nebensächlich, weil Avionik ist ja auch das, was ich am leichtesten modifizieren kann nach, sag ich mal, Lack und Interior, wenn ich mir ein neues Flugzeug kaufe. Und da ist dann oft auch der Punkt, wenn ein Flugzeug verkauft wird, kommt eben auch nochmal zusätzlich neue Avionik mit dazu. Hürden, die vom Versicherer aufgezwängt werden, finde ich manchmal schwierig. Es ist auch schwer quantifizierbar, was ist der Wissensstand einer Avionik? Wie wird denn das überhaupt bemessen? Wie soll man denn das überhaupt quantifizieren? So sagen, ja, natürlich kann ich 20 Platzrunden fliegen, deswegen kann das GTN trotzdem noch nicht, weil da das GTN gar nicht dafür gemacht ist. Und insofern muss man da schon immer vorsichtig sein, Hürden zu setzen, sondern man muss die Anreize schaffen, meiner Meinung nach, wie können diese neuen Systeme und diese neue Avionik leichter zugänglich gemacht werden. FlyStar ist ein super Tool, um sein Handwerk zu überprüfen. Da brauche ich die Avionik dafür. Also wenn ich Avionik habe, kann ich mein Handwerk wieder überprüfen. Das ist ein Anreiz da. Aber eben auch die insgesamte Erhöhung der Sicherheit durch mehr Information. Und mehr Information, nochmal, ist am Anfang erstmal schwer zu verdauen. Aber je öfter ich es mache, je mehr ich es trainiere, je mehr ich öfter auch mit einem Fluglehrer durch komplizierte Szenarien gehe. Ja? Und viele sind überfordert, wenn sie einen Anflug geladen haben und sich plötzlich die Runway ändert. Ja? Das ist an und für sich ein No-Brainer, ist kein Problem. Aber viele kriegen da schon Finger-Trouble, weil sie nicht mehr wissen, warum und wie es weitergeht. Und ich glaube, wir als Hersteller, wie du ja schon gesagt hast, wir bieten kostenlose iPad-Applikationen an, die man sich runterladen kann und zu Hause rumdrücken kann, wie man möchte. Wir haben PC-Simulatoren. Wir haben E-Learning-Courses, die natürlich online abgewickelt werden. Die sind speziell auf die jeweilige Avionik abgestimmt. Man muss aber schon auch so ein bisschen das Technik-Geek-Gen haben, wenn man sich da reinfuchsen will. Und das kann man, glaube ich, schwer trainieren. Es gibt immer Piloten, die lehnen ab und sagen, ich kann die Karre ja fliegen, ich brauche das alles nicht. Es sind auch die, die mit Datenbanken aus 2023 rumfliegen. Und dann gibt es die, die einfach sagen, ich will eigentlich alles wissen und ich will alles können, was aber auch nicht immer zielführend ist.
Das bringt mich zu der Frage an euch Class-Rating-Instruktoren und auch an dich, aber vielleicht der Tillmann. Wie vorbereitet kommen Piloten zu euch, wenn es darum geht, eine Unterschiedsschulung zu machen oder ein neues Flugzeug oder eine Einweisung oder irgend sowas? Haben die das Handbuch gelesen? Wissen sie VY, VX
und
Westflight
auswendig? Niemand hat das Handbuch gelesen.
Haben die mal so einen Trainer gemacht? Haben die? Wie kommen die?
Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ich glaube, ich könnte jetzt noch als Jurist sagen, es kommt drauf an. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Also es gibt einige, die haben wirklich das Handbuch schon gelesen, die kommen auch wirklich schon mit Punkten, wo sie sagen, bevor wir jetzt loslegen, ich habe hier schon mal eine Frage und das ist mir aufgefallen, die muss man irgendwie dann erstmal versuchen abzuholen, weil man ja selber auch so, ich sag mal, das Programm im Kopf hat. Man will das natürlich, das haben wir eben gesagt, wie wichtig das ist, alles so ein bisschen zuschneiden natürlich auch auf denjenigen, der da gerade kommt. Also da gilt es, das schon mal zu sortieren. Da hast du wirklich die komplette Bandbreite, würde ich sagen. Von denen null Vorbereitung, sagt dem Motto, ja, ich komme noch zu dir jetzt, nach dem Motto, leg mal los, das und das, erzählt noch was zu sich, ne? Oder du fragst dann natürlich, was ist deine Flugerfahrung, gerade jetzt mal vielleicht auch aktueller, was hast du in letzter Zeit gemacht, wo bist du hingeflogen, Flugzeugtypen einfach durchgucken, dann musst du dir halt die Informationen mal beschaffen. Da hast du wirklich die ganze Bandbreite halt dabei.
Ich möchte ganz kurz noch zum Handbuch was sagen. Das ist ja immer so dieser, du sagst ja, es ist ein dickes Buch. Dieses Handbuch ist keine Abendlektüre. Das ist nichts, was man flüssig durchliest, sondern es ist ein Nachschlagewerk. Das heißt wirklich, man muss an und für sich entweder am Simulator sitzen oder auch im Flugzeug sitzen und sagen, ich weiß zwar, die ersten 20% kann ich intuitiv bedienen, aber ich möchte wissen, wie kriege ich die Funktion, die ich jetzt gerade suche. Und dann brauche ich das Handbuch. Und das Handbuch gibt es mittlerweile als PDF. Und dieses Handbuch und ein PDF hat eine Suchfunktion. Das heißt, wenn ich wissen will, wie ich meinen Approach wechsle, dann kann ich nach Approach suchen und dann komme ich genau dahin und kriege die Information. Also früher war das wirklich ein Nachschlagewerk so dick. Das ist mittlerweile auch sehr, sehr viel einfacher zu verarbeiten. Der einzige Nachteil, und das ist sicherlich nach wie vor ein Thema hier in Deutschland oder auch in Europa, dieses Handbuch ist halt in Englisch. Und es wird es auch nur in Englisch geben und wird es auch von unserer Seite nicht übersetzt werden, weil da zu viele Daten sind, die sehr, sehr dynamisch sind. Das können wir gar nicht leisten, dass wir das übersetzen.
Ja, genau. Also was du gerade sagst, Fabian, ist halt auch ein wichtiger Punkt. Und erstmal so ein Level zu schaffen, wo man sagt, hier, das ist im Prinzip was erstmal akzeptabel ist. Ne? Also man sagt, okay, also man braucht im Prinzip wie so einen stufenweisen Plan irgendwo, aber irgendwann hat man ja so ein Level erreicht, wo man sagt, okay, die Grundfunktionen des Systems sind jetzt bekannt und gewisse Sachen, da sind wir auch das bei dem Handbuchthema, da kann man dann ganz dezidiert einsteigen und mit dem Suchbegriff dann sagen, okay, und jetzt gehe ich nochmal hier hin und hier rein. Und dann setzt sich das noch mehr und auch am Ende, wie gesagt, kommt es auch auf die ganz persönlichen Bedürfnisse da dann auch an. Ein Punkt, den, bevor ich ihn vergesse, den will ich einfach nur gerade mal ansprechen. Man muss sicherlich differenzieren, wo die Leute unterwegs sind. Fliegen sie halt VFA oder IFA? Denn ein Punkt, der mir persönlich zum Beispiel auffällt, ich weiß nicht, ob den andere teilen können, ist, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass an einigen Flugplätzen geachtet wird, sehr stark darauf geachtet wird, wird die Platzrunde exakt eingehalten, Lärmbeschwerden etc., dass ich im VFA-Bereich erlebe, dass der Kopf einen Großteil der Zeit leider auf dem Panel liegt und auf den ganzen Instrumenten, die da verbaut sind und der Blick nicht draußen ist. Und das ist was, wo ich sage, das ist auch was, wo ich immer einschreite dann auch als, zumindest im VFA-Bereich als Glasrating-Instruktor, dann sage hier, dein Blick hat die weit überwiegende Zeit, draußen zu sein. Ne? Das sind wir wieder so bei fliegerischer Grundausbildung natürlich auch. Horizontbild, Verkehrserkennung, ja, so Situational Awareness, das ziehe ich mir natürlich dann auch zum Teil über die Systeme. Aber das ist sowas, das missfällt mir ein bisschen, muss ich sagen. Oder fällt mir jetzt einfach bei jüngsten Flügen auch auf.
Tim, wie sehr ist das in deiner Praxis ein Problem, dass Trainingsmaterialien in, wie eine Fliegerkollegin aus Hamburg von mir sagte, auf Plattdeutsch sind, also in Englisch?
Ich halte es nicht für ein Problem.
Tatsächlich.
Es ist im Einzelfalle manchmal problematisch. Das will ich absolut zugeben. Aber dann, dafür haben wir jetzt einen Fluglehrer, der hoffentlich das Englische lesen kann und der es dann erklären kann. Also ich würde mal sagen, die Mehrzahl der Piloten, die wir haben, sind zumindest in der Lage, Englisch zu lesen. Können vielleicht nicht gut Englisch sprechen oder sich nicht da drin unterhalten, aber sie können das nachvollziehen, was da steht. Und an all den Punkten, wo es halt nicht klar rüberkommt, haben wir einen Fluglehrer, der das erklärt. Also von alleine funktioniert das nicht. Und ich glaube, ein Punkt ist wichtig, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Man nennt das Lernzielkontrolle. Das heißt also, vergewissern wir uns eigentlich am Ende eines Transition Trainings oder auch ganz am Anfang des Kenntnisstandes, der vorhanden ist. Ich habe einen kleinen Trick, ich habe ein kleines Blatt Papier DIN A5. Da ist eine stilisierte Platzrunde drauf und daneben ist so eine kleine Tabelle. Und da wird abgefragt, also ich sage mal so 25 Daten insgesamt. Und diese 25, die stecken überall irgendwo im Flughandbuch drin, vom Kapitel 1 bis zum Kapitel 6. Wie viel Volt hat die Batterie? Okay, muss er irgendwo finden oder sie. Und welche Geschwindigkeit haben wir im Queranflug? So, und das alles auf einem kleinen Blatt Papier. Und da braucht man dann vielleicht 2 Stunden, um das auszufüllen. Es führt einen aber durch das gesamte Betriebshandbuch durch. Und so etwas müssten wir vielleicht auch im Bereich der Avionik uns auch noch einfallen lassen, dass so bestimmte Standardfragen einfach gestellt werden, dass wir uns vergewissern können, er hat's oder sie hat's verstanden.
Vielleicht zu dem Thema Training und Fluglehrer. Du sagst zwar, jeder Fluglehrer sollte zwar Englisch können, aber wenn ich regelmäßig an Fluglehrerfortbildungen teilnehme, treffe ich dann natürlich aber hauptsächlich auch oft eine Klientel, die nicht so technikaffin ist, die zwar das Handwerk des Fliegens wunderbar beherrschen, die aber vielleicht auch nicht mehr der Generation X angehören, sondern schon davor geflogen sind, die nach klassischem alten Modell fliegen und sich auch da sehr schwer tun, Neues zu adaptieren und dann aber auch so zu adaptieren, dass es jemandem Neuen erklären können, dass es einem Flugschüler erklären können. Also ich denke, die Fluglehrer selber sind da auch in der Verantwortung, sich selbst so fortzubilden, dass sie sich komfortabel fühlen. Oftmals kenne ich Fluglehrer, die sagen, ich kann Direct-To- und Funkgeräte einstellen, aber der Rest ist für mich...
Ja, und jetzt bin ich natürlich der falsche Ansprechpartner.
Ja, du jetzt, ja.
Ich komme jetzt aus einer professionellen Flugschule und wir würden einen solchen Fluglehrer bei uns nicht lange beschäftigen. So, wir würden ihm entweder helfen, auf die Sprünge zu kommen, oder er wäre für uns nicht der Richtige. Ich sage auch nicht, dass ich es liebe, dass jeder Fluglehrer ein CPL haben muss. Da kann man verschieden, aber da die Regeln heute so sind, eine komplette CPL-Ausbildung ohne Englisch geht nicht. So, wir haben also einerseits die Problematik der Lappelfluglehrer, wo die Englischforderung nicht da ist. Das sind trotzdem gut ausgebildete Leute. Und dann haben wir die Ewiggestrigen, wo wir einfach abwarten müssen, bis wir sie nicht mehr haben. Es ist ganz bedauerlich, das so sagen zu müssen. Aber es gibt auch bei Fluglehrern welche, die wollen einfach nicht vorwärts.
Wobei es da doch auch eine Philosophiefrage für den Fluglehrer ist. Ne? Also es spricht ja überhaupt nichts dagegen, dass ein Fluglehrer sagt, ich nenne das Fraktion Mäusekino, du vom Mäusekino verstehe ich nichts, geh zu einem anderen. Das erlebe ich viel zu selten, weil natürlich ein Fluglehrer damit womöglich denkt, er müsse eine Schwäche zugeben. Also ich finde das überhaupt nicht ehrenrührig, wenn man sagt, davon habe ich keine Ahnung, im Gegenteil. Also die Antwort weiß nicht, ist mir immer sehr sympathisch. Aber das wäre ja die Lösung, nicht? Dass man sagt, ich kann dir Fliegen beibringen, aber das mit dem Mäusekino, das lass mal jemand anders machen.
Ja, und das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass jemand das auch einsieht, auch ein Fluglehrer. Das Thema haben wir auch an einer oder anderen Stelle immer wieder, sich sowas dann halt auch selbst einzugestehen, dass ich sage, okay, bin ich halt nicht im Thema, aber man muss sich der Konsequenzen bewusst sein, die vielleicht daraus entstehen können oder auch den Problemen, nämlich... Wenn jemand dann vielleicht nicht korrekt eingewiesen wird, gegebenenfalls, es wird vielleicht auch etwas bescheinigt, egal ob das legal ist oder nicht, und derjenige legt los und es kommt in der Folge vielleicht dann, wir wissen immer, wie das ist, Käsescheibenmodell etc., in Folge von bei einem Flug zu Fehlbedienung oder nicht korrekter Anwendung oder auch Überforderung aufgrund der Systeme. Und dann kommt es im schlimmsten Fall zu einem Unfall, den es absolut zu vermeiden gilt. Also das ist ja, da sind wir ja noch am Anfang der Kette. Ne? Deswegen ist es auch gar ganz wichtig, dass jemand sagt, okay, bin ich nicht so drin. Ne? Für denjenigen, der eingewiesen wird, ist es natürlich unheimlich schwierig. Auch der muss natürlich sagen, ey, das habe ich noch nicht kapiert, kannst du mir das nochmal erklären? Ja, aber da sehen wir, da sind unheimlich viele, Stellschrauben, an denen es zu drehen gilt oder die es auch zu beachten gilt. Das ist echt ein extrem, sensibler Punkt, würde ich sogar sagen.
Lisa, wie ist deine Erfahrung mit Sprachbarriere, Englisch und solchen Dingen?
Ich wollte gerade drauf eingehen. Also, ich habe ja auch eine Bandbreite an Kunden mit unterschiedlichem Alter. Ja, also da sind welche Mitte 30, die sind natürlich der englischen Sprache vollends mächtig. Die kommen häufig, die aus der IT-Branche kommen, die lesen das Garmin-Handbuch, haben es verstanden und setzen auch alles direkt um. Ja, und ich habe natürlich aber auch Kunden, die sagen, okay, ich bin jetzt, was weiß ich, Ende 50, Anfang 60. Ich habe Englisch nie in der Schule gelernt, ja, und wollen aber natürlich trotzdem ein Garmin-Gerät, ein FS drin haben, weil sie es einfach von der Funktionsweise, von der Unterstützung her sehr positiv erachten, das mit an Bord zu haben, ja, und wollen eben weg von den klassischen Rundinstrumenten, jetzt auch nicht das Cockpit total überladen mit allen möglichen Instrumenten, aber so ein Garmin G3X Touch zum Beispiel ist, ich würde sagen, in der Ultraleichtbranche auch schon sehr angekommen, ja, gerade in den High-Performance-OLs. Hier ist aber natürlich trotzdem die Sprachbarriere gegeben, weil das sind dann eben manchmal wirklich nur Inhaber der Ultraleichtlizenz. Ja, also die sehen gar keine Notwendigkeit, der englischen Sprache vollends mächtig zu sein, um das Garmin-Handbuch zu verstehen. Witzigerweise hat sich unsere, also natürlich haben wir das bei uns und da sind wir auch, ich mache übrigens dasselbe. Ich habe einen Fragenkatalog auf Basis des Handbuchs, damit ich nicht auf Seite 50 schreiben kann, du bist ein kleiner Klaus, ja, und keiner sieht es. Also ich sehe das auch genauso. Wir haben auch diesen Fragenkatalog. Aber witzigerweise hat sich die Branche neben der Einweisung dem Transition Training, und wir können natürlich jetzt in dem Transition Training auch nicht 20, 30 Stunden auf Geräte nur verschwenden, sage ich mal. Die Branche hat sich selbst geholfen, witzigerweise. Es gibt mittlerweile YouTube-Kanäle, die sich auf Features im Garmin auf Deutsch beziehen. Also die sagen, wie zum Beispiel hole ich meinen Flugplan da drauf? Wie mache ich das? Das sind kurze 2-3 Minuten Videos, die werden super gut angenommen, die bringen die wichtigsten Komponenten mit, und ich glaube, das ist auch eine Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen und zu lernen, ohne dass man jetzt, ich sage mal, nur wegen der englischen Sprache dieser Barriere vielleicht davon sich zurückhält, überhaupt sich so ein System einzubauen.
Patrick, wie schwer ist Flysto zu bedienen?
Ich wollte gerade sagen, dieses Thema ist eben aus der Fluglehrerperspektive sehr spannend. Es ist immer sehr einfach zu sagen, da will jemand nicht, da macht jemand nicht, ja, so ein bisschen von oben herab. Die Leute sind nicht, haben nicht genug Initiative. Ich denke da zum Beispiel so an meine Kinder. Die finden alles spannend, bis zu dem Punkt, wo ich sage, sie müssen was machen. Ja, dann finden sie es nicht mehr interessant. Und ich glaube, wir können da auch in der Fliegerei ein bisschen umdenken. So ein Garmin G3X, das ist super spannend eigentlich. Also es macht eigentlich richtig Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Unser Konzept bei Flysto ist, wenn wir eine Bedienungsanleitung für Flysto herausgeben, haben wir versagt. Ja, also das ist so der Leitspruch. Das muss schnell gehen, das muss einfach sein, die Daten müssen da einfach reinkommen und die Leute sollen eine Freude und eine Faszination erleben, wenn sie ihre Flüge dort noch einmal ansehen. Es ist sehr einfach zu bedienen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es so populär ist. Ja? Also es bringt den Leuten viel und es ist nicht so ein mit dem Finger zeigen, das hast du falsch gemacht und das, sondern die Leute nutzen das Tool, sehen ihre Flüge da drinnen, da ist eine emotionale Komponente und es ist niemand, der egomäßig sagt, da bist du gut, da bist du schlecht, sondern sie sehen ihre Daten, sie sehen ihre Fakten und sie ziehen ihre Schlüsse daraus, ja, ohne emotionale, like, so auf die Art, du bist schlecht, du bist gut. Ich glaube, einfach, gut, ja, und spannend und faszinierend. Das sind gute Zutaten, um auch pädagogisch was weiterzubringen.
Ja. Ich finde es auch ganz wichtig, und da ist vielleicht die Differenzierung auch nochmal zu verstehen. Unsere Produkte, die wir herstellen, sind natürlich alle ausgelegt, um den höchsten Anforderungen in der IFA und in der Commercial Aviation gerecht zu werden. Da sind natürlich Funktionen dabei, die der klassische VFR-Flieger, die wir ja hier in, zumindest in Deutschland, mehrheitlich haben, sind da ganz viele Funktionen dabei, die der Kunde auch gar nie braucht. Die muss der auch gar nicht verstehen. Und es ist egal, ob das G3X in deinem Flieger ist oder in der Cirrus. Man kann eine Cirrus natürlich auch VFR fliegen. Und der Wissensstand zwischen einem VFR-Flieger und auch der Bedarf zwischen einem VFR-Flieger und einem IFA-Flieger ist fundamental unterschiedlich. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu erkennen, der VFR-Flieger muss auch nicht alles können und verstehen. Es gibt Funktionen, die sind sicherheitserhöhend, die sind spannend zu kennen. Smart Glide ist zum Beispiel sowas, was man mal erfahren muss, wenn man es in seinem Cockpit hat. Oder auch Visual Approaches, die einfach einem einen Anflug auf eine beliebige Bahn ermöglicht oder unterstützt. Solche Dinge sind jetzt weder rein VFR oder rein IFR relevant, aber wie ich jetzt einen Approach lade und was ich mit dem Approach mache und wie Vectors to Final funktioniert und was ich mache, wenn ich dann doch wieder was umplanen muss, das interessiert den Platzrundenjäger eigentlich nicht. Muss er auch nicht wissen. Und ich glaube, das ist was, so eine vielleicht auch ein bisschen eine deutsche Eigenschaft. Entweder ich will mich gar nicht damit beschäftigen oder ich muss es inhalieren bis ins letzte Detail. Und dieses, ich muss es inhalieren bis ins letzte Detail, ist halt oftmals dann auch mit dem, sagen wir, mit der Saturation, die ich vorher angesprochen habe, verbunden. Ja. Und dann macht es auch keinen Spaß mehr.
Ja, ein amerikanischer Kollege hat das mal The Art of Quick and Dirty genannt. Also die Kunst ist schnell und schmutzig.
Tausende Piloten fliegen heute schon mit Flam. Jetzt gibt's das System in seiner stärksten Form. Power Flam Flex. Mit smartem Design, neuen Schnittstellen und der bewährten Flam-Sicherheitstechnologie. Egal ob Motor- oder Segelflug, Flex funktioniert in jedem Flugzeug. Mehr Infos findest du auf www.flam.com. www.flam.com.
Timmann, du bist der Jurist unter uns. Ich wollte noch mal eine Kurve zurückfliegen. Und zwar hatten wir vorhin gesprochen darüber, dass Versicherungen sowas verlangen als Bedingung, hattest du erzählt, Lisa. Da haben wir ja eigentlich dann schon versagt, nicht, weil wir nicht vorher freiwillig genug getan haben. Im Grunde erlaubt uns der Gesetzgeber ja eine Menge Freiraum. Vielleicht können wir einmal kurz zusammenfassen, E-Klasse aufwärts. Da gibt es ja diesen Unterschied zwischen Vertrautmachung einerseits. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich von einer Cessna 172 auf eine PA-28 Archer, umsteigt, dann ist das eine Vertrautmachung. Ihr korrigiert mich, wenn ich Unsinn erzähle. Mhm. Das heißt, ich kann mir das selber beibringen. Und auf der anderen Seite gibt es die Differenzschulung, die Unterschiedsschulung. Difference Training heißt auf Englisch. Und die Unterschiedsschulung geht anders. Wie denn?
Genau, also bei der Unterschiedsschulung ist es so, dass wir halt einen theoretischen und einen praktischen Teil haben, in die sie sich immer aufgliedert. Den meisten, würde ich mal sagen, wird jetzt hier das vor allem in dem Bereich begegnen, wo wir darüber reden, Einziehfahrwerk, also Retractable Undercarriage, Verstellpropeller, EFIS natürlich haben wir jetzt angesprochen, dann Single Lever Operation wäre noch.
Also letztlich, wenn man Diesel fliegt zum Beispiel.
Ja, genau. Diesel Piper wäre jetzt ein Beispiel.
Das wäre immer was man mit einem Fluglehrer machen muss. Also Unterschiedsschulung, Fluglehrer, Vertrautmachung, genau. Muss kein Fluglehrer. Ja. Kann natürlich, muss aber nicht.
Genau, kann, muss aber nicht. Ja. Und bei der Unterschiedsschulung ist es halt, muss es definitiv ein Fluglehrer auch sein. Aber auch da das Programm, wie gesagt, das ist dann zum Teil halt wiederum sehr unterschiedlich. Aber wichtig ist, dass man halt diesen theoretischen und den praktischen Teil auch entsprechend hat und dass das danach auch entsprechend dokumentiert wird. Da haben wir zum Beispiel in der Vergangenheit auch, sollte man auch darauf achten, gerade im Bereich EFIS haben wir festgestellt, dass das in einigen Fällen wohl nicht sauber dokumentiert war und dann ist derjenige auf einmal zu einer Flugschule gegangen und die hat dann gesagt, ja, wo ist das denn? Und dann wurde das irgendwie nicht gefunden oder sonst wie, wurde eine Art Zertifikat nachgereicht. Das war irgendwie auch ein bisschen zu sehr selbstgestrickt. Das ist einfach was, das gehört am Ende einfach auch dazu, um die Sache, sag ich mal, rund zu machen.
Also Dokumentation im Flugbuch normalerweise wird das abgezeichnet vom Fluglehrer.
Genau.
Und richtig. Die Lehrinhalte selber sind frei, oder? Also der Gesetzgeber hat nicht gesagt, da muss das und das gemacht werden. Es steht auch keine Prüfung am Ende, sondern der Fluglehrer muss sagen, ich bin zufrieden, ich zeichne das ab.
Genau, richtig.
Da sind, das ist ja eigentlich eine große Freiheit, die der Gesetzgeber einem da lässt, was ja angenehm ist.
Ja, und da kriegen wir ja genau das, was wir gerade eingefordert haben, eigentlich was gesagt haben, was wichtig ist, auf den Kandidaten eingehen und ein Programm dann auch ein bisschen flexibel gestalten und dann sehen, wo ist der Bedarf da einfach höher? Oder wie wir es ganz am Anfang heute gesagt haben, auf welchem Level hole ich ihn ab? Was braucht er tatsächlich noch?
Genau.
Ja, und da muss man halt auch viel, viel Raum lassen und dann einfach gucken, dass man auch zum Ende auch mit dem Bewerber wirklich sagt, bist du jetzt zufrieden? Gibt es noch was, was jetzt erstmal offen ist? Natürlich auch die Tür offen halten, dass man sagt, hier, wende dich auch in Zukunft an uns. Sind wir auch wieder bei dem Punkt, viele machen die Lizenz und dann sehen die lange Zeit eine Flugschule nicht mehr. Ja, oder sonst wie. Also auch da muss man einfach sagen, hier, okay, wir stehen dir unterstützend oder auch dann beratend zur Seite. Ne? Ja.
Und Lisa, nur nochmal zur Sicherheit, im Ultraleichtbereich gibt es all diese Vorgaben nicht, aber schlau ist es natürlich trotzdem.
Du dürftest tatsächlich, du hast dir eine Ausbildung gemacht, was ja so der Klassiker ist, ist so eine P92 oder so eine C42, was völlig fein ist, weil es sehr leicht zu bedienende Flugzeuge sind und wo ich sage mal von der außer Klappen und eine Motorsteuerung, sage ich mal, oder einer Bremse ist da ja nicht so viel. Ja, also man lernt das Fliegen auf so eine sehr einfache und elegante Art und Weise. Mhm. Es dürfte jetzt ein Ultraleichtpilot zu uns kommen und sagen, okay, ich steige jetzt in die VL3 und flieg los. Rein rechtlich ist das möglich im Ultraleichtbereich. Ja. ist aber natürlich überhaupt nicht sinnvoll und auch nicht nützlich. Ja? Deshalb sagte ich eingehend, natürlich sind die Piloten, die zu uns kommen, die haben ein logisches Verständnis und sagen, ich möchte diese Einweisung durchlaufen, weil ich mich mit meinem Flugzeug in dem Fall, es ist ja keine Unterschiedsschulung, sondern eine Vertrautmachung, ja, mit dem Flugzeug vertraut machen möchte. Andererseits war es zumindest für unseren Bereich gar nicht so schlecht, dass Versicherungen dort teilweise mit reingetreten sind und gesagt haben, du musst, ja, einfach um Unfälle zu vermeiden. Also das konnte ich auch gut verstehen. Es ist natürlich völlig sinnlos zu sagen, du musst jetzt 50 Platzrunden, ja. Also es mussten mitunter teilweise wirklich, die haben 2000 Flugstunden auf einem vergleichbaren Modell, Tiefdecker, vielleicht schon Einziehfahrwerk und dergleichen, und die müssen dann nochmal 50 Platzrunden mit mir fliegen, ja. Deshalb mochte ich es, dass es dann, ich sage mal, wieder so ein bisschen aufgeweicht wurde, das Ganze, und gesagt wurde, okay, wenn von jemand von JMB oder jemand, der von JMB, dem das gestattet wird, Einweisungen oder eben Unterschiedsschulungen letzten Endes durchzuführen, wenn der sagt, du kannst das, du darfst das, dann ist das auch okay.
Ja, ja, verstehe. Ich würde gern, Entschuldigung, Tim, du wolltest noch was sagen.
Was aber auch bedeutet, dass der Lehrer qualifiziert sein muss.
Ja.
Ich glaube, es gibt genau zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Erstmal reden wir mal von den Differenzschulungen. Mal gucken, ob der Lehrer das selber in seinem Flugbuch drinstehen hat, dass er Einziehfahrwerk, ja, bitte nicht lachen, die kommen teilweise aus der Historie und haben das nicht drin. Und das kann natürlich ein rechtliches Problem am Ende darstellen. Und der andere Punkt ist, ein Lehrer muss sich auch bescheiden können, Dinge nicht machen. Haben wir vorhin drüber gesprochen. Nee, ich, Mäusekino kann ich nicht, oder Druckkabine habe ich noch nie gehabt, mache ich nicht. So, das würde helfen. Und andererseits aber auch qualifizierten Lehrern genau diese Möglichkeit zu geben, innerhalb dessen, was ihr könnt, seid ihr auch autark.
Das ist ganz gut bei uns in der Branche noch. Dadurch, dass dieses ganze Thema Vertrautmachung, Unterschiedsschulung etc. noch gar nicht so gegriffen hat, ist es bei uns jetzt so, es gibt jetzt mittlerweile, bauen wir immer mehr Trainingscenter auf, aber wir fordern uns das ein, also bevor irgendjemand sich VL3 Trainer nennen darf, ja, muss der bei mir gewesen sein, ja, und das auch mehrere Stunden. Also ich sag da nicht, setz mich da keine Platzrunde rein und so, ja, du mit kaputt gemacht haben, was jetzt nicht läuft, ja, machst du den Trainer. Also nein, natürlich geht jemand, der sich VL3 Trainer nennt, bei uns nochmal, das will ich dann gar nicht, wirklich nicht Vertrautmachung nennen. Also die gehen dann durch ein mehrtägiges Programm bei uns durch, wo die sich mit allen Komponenten auseinandersetzen und wo ich dann, ich sage mal, auch als mich als den Schüler darstelle und auch mal wirklich gemein werde, ja. Also die müssen mir dann natürlich deutlich mehr zeigen als jemand, der bei mir nur eine Vertrautmachung macht.
Ich, Thomas, darf ich noch einen ganz kurzen Punkt? Also was mir nochmal zum Schluss wichtig ist, ist, ich meine, das machen wir ja alle beim Differenztrainings auch, dass man auch auf dieses Thema Fehlfunktionen und Notfälle nochmal ein besonderes Augenmerk legt. Das heißt, was ist, wenn die Systeme nicht mehr funktionieren? Jetzt kommt es natürlich darauf an, hat er jetzt nur ein G5 jetzt da drin und der Rest ist, sag ich mal, noch der analoge Uhrenladen und das war's. Oder ist es halt wirklich ein Komplettumbau oder einfach ein neues Flugzeug? Das ist was, wo man auch besonderes Augenmerk drauf legen muss. Und dann schließt sich auch der Kreis mit unserer Ausbildung, wie wir sie dann alle mal begonnen haben, weil dann geht's wieder an grundlegende fliegerische Fertigkeiten. Wie komme ich denn jetzt vielleicht nach Hause? Wie komme ich zum nächstgelegenen Flugplatz? Und solche Geschichten. Also das ist ein Punkt, der auch Teil dieses ganzen Themenkomplexes ist und der auch enorm wichtig ist, den man auch nicht vergessen darf und auch nicht unterschätzen darf.
Ich möchte noch ein Last Comment abgeben. Ich glaube, jetzt haben wir ganz viel auch über Neuflugzeuge gesprochen. Das heißt ja auch neues Flugzeug, neue Avionik. Neues Flugzeug kann ja aber auch wirklich heißen, ich kaufe mir ein gebrauchtes Flugzeug, das in irgendeiner Art und Weise ausgerüstet ist, wo ich sage, da ist vielleicht noch ein altes GNS drin, da ist vielleicht noch ein, und ich bin vorher noch nie ein GNS geflogen.
So war es auch gemeint.
Ja. Das ist neu. Ja, genau. Also das heißt, der neues Flugzeug als der Eigentümer wechselt sich, das Flugzeug muss nicht zwingend neu sein. Weil wenn du jetzt ein neues Flugzeug verkaufst, ist es ja logisch, dass diese Transition da mit dabei ist. Wenn eine Cirrus gekauft wird, egal ob neu oder gebraucht, ist es automatisch mit dabei. Aber was ist mit der 172er, die mit einem wilden Mix von Avionik verbaut ist, wo schon 17 andere Voreigner irgendwas rangebastelt haben? Da wird es wirklich schwierig. Und wird es vor allem auch schwierig, weil selbst der Fluglehrer, dem kann man nicht verlangen, dass er das Aspen, das Evidyne, das Garmin, dann noch ein New Avionics, alles auswendig kann. Und da ist wirklich der Flugzeugeigner, der neue Eigner gefragt zu sagen, du pass auf, das sind die Dokumente, die ich habe, das sind die Unterlagen, die ich habe. Ich kann dir sagen, wie ich es benutzt habe, aber du musst selbst die Verantwortung tragen. Für solche Kunden möchte ich natürlich raten, gehen Sie zu einem Garmin-Händler und machen Sie alles neu, dann wird es deutlich leichter.
Ganz uneigennützig.
Und dann kann man die Daten auch ganz leicht bei Flysto hochladen und dann hat man für die Nachbereitung und die Wissensvertiefung auch gleich vorgesorgt.
Ja. Ich würde Sie einladen, Ihre Fragen, Ihre Kommentare zu stellen an dieser Stelle, denn wir müssen so allmählich zum Ende kommen. Deshalb würde ich mit dem Mikro runterkommen, wenn es Fragen gibt. Ich hoffe mal, das ist der Fall. Eine Hand sah ich schon zucken.
Es ist nicht ganz ums neue Flugzeug, aber die Dame hat vorhin was von Druckkabine gesagt. Und meine Frage wäre mal die, es gibt ja nur die Flugzeuge, die eine Druckkabine haben, die sind höherklassig. Und wie ist das eigentlich? Wie hoch darf man fliegen mit Leuten, die Passagiere sind, ohne Druckkabine? Ich habe mal die Gelegenheit gehabt, mit einem Rockwell Commander zu fliegen als Passagier. Da sind wir von Bern aus, Höhe 500 Meter, in etwa 25 Minuten auf 4000 Meter hochgeflogen, am Finsteraarhorn vorbei, war wunderbar schön. Und dieses Flugzeug hat aber im Gegensatz zu kleineren einmotorigen Maschinen hat eine Frischluftdüse über jedem Sitz und das hat also Wunder gewirkt. Ich bin zwar völlig entspannt nach Bern gekommen und dort eingestiegen, also ich hätte geglaubt, ich hätte eine Druckkabine gehabt. Aber man hört da so Verschiedenes, dass die kritische Höhe kann bereits schon bei 2500 Meter beginnen bei vielen. Und oder noch mal eine andere Frage, aber auch in dem Zusammenhang. Darf ein zweimotoriges Kolbenflugzeug voll gewerbsmäßig eingesetzt werden, wenn es keine Druckkabine hat? Also kann man jederzeit eigentlich die Alpen, den Gotthard auf, sagen wir, Revelation 900 oder 90 überfliegen, problemlos. Ich habe jetzt viel gefragt jetzt, aber mich würde die Sache mit der Druckkabine oder Nicht-Druckkabine würde mich interessieren. Was ist Ihre Meinung dazu?
Tim, willst du?
Ja, ich mache gerne Antwort dazu. Also zunächst mal, sämtliche Flugzeuge, die oberhalb Flugfläche 250, das sind 25.000 Fuß, fliegen, benötigen eine Druckkabine. Bis Flugfläche 250 geht es mit oder ohne. Das kann man machen, wie man will. Bei Cirrus beispielsweise sind Flugzeuge bis Flugfläche 250 ohne Druckkabine zugelassen, die eine entsprechende Sauerstoffversorgung über eine Maske oder eine Kanüle dann darstellen. So, und im Bereich zweimotorige Flugzeuge gibt es da überhaupt keinen Unterschied. Ein kommerzieller Betrieb eines zweimotorigen Flugzeuges kann natürlich mit Druckkabine oder ohne Druckkabine erfolgen, solange ich diese Grenzen nicht überschreite. Alles, was oberhalb Flugfläche 250 ist, mit Druckkabine wird dann als High-Performance-Airplane angesehen. Da gibt es dann etwas andere Übergangsvorschriften und Einweisungen für die Piloten.
Und es gibt doch aber auch noch zusätzlich eine Regulierung, wenn ich ohne Sauerstoff unterwegs bin, mit Passagieren, wie lange darf ich, was ist das, 10.000?
Ja, 10.000 Fuß darüber, eine halbe Stunde ohne, 13.000 Fuß immer.
Genau, das ist korrekt.
Genau. Gibt es noch Fragen? Nicht der Fall, dann danke ich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für euch, dass ihr da wart. Vielen herzlichen Dank. Noch eine schöne Messe, Thomas, und einen schönen Abend.
Danke.
Vielen Dank.
Das war der Mitschnitt der Podiumsdiskussion von der Aero 2025. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr über unser Heft erfahrt ihr unter www.fliegermagazin.de/heft. Bis zum nächsten Mal.